17, die Verse 1 bis 17. Da spricht Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe.
Ich denke, ich bin jetzt soweit. Sollte gehen.
Jetzt geht's. Entschuldigt bitte, dass es heute Morgen ein wenig kalt ist hier. Das ist nur ein Punkt von vielen, die schiefgelaufen sind. Viele von uns hatten heute Morgen schon viel Gelegenheit zu üben, an zwei Orten gleichzeitig zu leben. Da, wo wir jetzt sehr konkret etwas zu tun haben und verschiedene Fehlerquellen ausschalten müssen, um gleichzeitig in der Gegenwart Gottes zu leben, um nicht total am Rad zu drehen. Und es passt hervorragend zu dem Predigttext heute Morgen. In Verbindung mit Jesus zu leben. Weil dann statt Frust, Frucht in unserem Leben entstehen kann. Weil dann statt Frust, Frucht entstehen kann. Frust oder Frucht, beides kann in unserem Leben entstehen und den Unterschied macht die Verbindung zu Jesus. Ob Frust oder Frucht hervorkommt, das entscheidet sich an der Verbindung. Wir sind gerade in einer Predigtreihe über das Johannesevangelium. Johannes, der mit Jesus unterwegs war während seines Lebens hier auf der Erde und dann aufgeschrieben hat, wie Jesus so war. Und am Ende dieses Evangeliums, am Ende von diesem Bericht, da formuliert er ein klares Ziel, das er hat mit diesem Bericht. Nämlich sagt er, dass ihr glauben sollt an Jesus als den Sohn Gottes. An Jesus, der von Gott geschickt ist, an Jesus, der Gott selber ist, an Jesus, der die Weltgeschichte für immer verändert hat. An den sollt ihr glauben, das heißt, auf den sollt ihr euch verlassen mit eurem ganzen Leben. Das ist das Ziel, das Johannes sehr deutlich formuliert. Mit diesem Buch schreibe ich euch, wie Jesus ist und was er getan hat, damit ihr entdeckt, wer er ist und euch mit eurem ganzen Leben auf ihn verlasst, damit ihr an ihn glaubt. Und deshalb berichtet er von verschiedenen krassen Wundern, die Jesus getan hat. Vermutlich hast du von dem einen oder anderen gehört, auch wenn du sonst selten im Gottesdienst bist, dass Jesus zum Beispiel Wasser in Wein verwandelt hat. Und so hat er krasse Dinge getan und Johannes sagt, ich habe euch die aufgeschrieben, damit ihr versteht, wie Jesus ist und euch mit eurem ganzen Leben an ihn hängt. Das sind zum einen diese krassen Wunder, die Johannes dann Zeichen nennt, weil sie eben etwas darüber sagen, wer Jesus ist. Und da sind zum anderen sehr kernige Sätze, die Jesus von sich gegeben hat, in denen er sagt, ich bin. Und dann kommt eben ein Bildwort, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt und heute, ich bin der wahre Weinstock. Und er sagt, wenn ihr in mir bleibt, wenn die Verbindung zu mir besteht, dann kann in eurem Leben Frucht entstehen. Frucht statt Frust. Und dieser Text, den Philipp gerade vorgelesen hat, der ist einerseits unheimlich einfach. Dieses, ich finde, eindrückliche Bild. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und andererseits kompliziert mit einigen Sätzen drumherum, die für uns schwer zu schlucken oder tatsächlich schwer zu verstehen sind. Aber ich würde sagen, die grobe Linie, die ist sehr klar, wenn man sich den Text durchliest, Johannes 15, 1 bis 17, dann kommen da zwei Worte ständig vor. Da kommt 11-mal das Wort bleiben vor. Wer in mir bleibt, der bringt die Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann wird Gott eure Gebete erhören. Bleiben 11-mal in 17 Versen. Und 9-mal Frucht. Insofern ist der Text total einfach. Er sagt uns deutlich, worum es geht. Es geht ums Bleiben in Jesus und es geht um Frucht, die dann entsteht, wenn wir tatsächlich in ihm bleiben. Und ich möchte mit euch vor allem über zwei Fragen nachdenken heute Morgen. Das eine ist ja, was heißt denn Frucht? Und das zweite, wie sieht dieses Bleiben aus? Was heißt Frucht und wie sieht dieses Bleiben aus? Wenn wir zunächst mal direkt in den Text gucken und uns fragen, naja, um was für eine Art von Frucht geht es denn, dann könnte man sagen, ja, Frucht ist zum Beispiel, dass unsere Gebete erhört werden. In Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und Gott wird es für euch tun. Und ganz am Ende des Abschnitts kommt das nochmal. Eine Sache, sagt Jesus, die in unserem Leben entsteht, wenn wir eng mit Jesus verbunden sind, in ihm bleiben, wird Gott unsere Gebete erhören. Jetzt denkt ihr euch, boah, da wollte ich schon lange eine Predigt drüber hören. Super, komm nächste Woche. Harald Niekasch wird da sein und sehr spezifisch auf Gebet, auf die Verheißungen, die Jesus gegeben hat im Blick auf Gebet und auf unsere Fragen eingehen, dass wir öfter den Eindruck haben, so ganz wie ich mir das vorgestellt hatte, klappt es vielleicht nicht. Ich bleibe heute bei anderen Arten der Frucht und beim Bleiben. Jesus sagt nämlich noch mehr. Er sagt, wenn ihr in ihm bleibt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr meine Gebote halten. Und er stellt dann an zwei Stellen in diesem kurzen Text ein Gebot ganz besonders heraus und sagt, ihr sollt einander lieben. Ihr als diejenigen, er spricht ja mit seinen Jüngern. Er spricht am Vorabend seiner Kreuzigung wahrscheinlich mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Vertrauten. Judas, der ihn verraten wird, hat mittlerweile den Raum verlassen. Jesus sitzt zusammen mit seinen engsten Freunden. Und ihnen sagt er, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr Frucht hervorbringen. Das heißt, ihr werdet einander lieben. Ihr als diejenigen, die wirklich zu mir gehören, die in mir bleiben, ihr werdet einander lieben. Das ist eine Art von Frucht, die entstehen kann. Und später wird Paulus, einer der ersten großen Missionare, der von Jesus weitererzählt hat, ein ganz ähnliches Bild verwenden. Er spricht nicht von in Jesus bleiben, sondern er spricht vom Heiligen Geist, der in uns lebt und sagt, die Frucht, die Gottes Geist in euch hervorbringt, wenn er in euch lebt, wenn ihr mit mir verbunden seid, einfach ein anderes Vokabular, die Frucht, die Gottes Geist hervorbringt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das ist Frucht, sagt Jesus, die in deinem Leben entsteht, wenn du intensiv mit mir verbunden bist. Das ist das, was aus deinem Leben herauswächst. Und wenn du hast hier jedes Jahr Gelegenheit, intensive Gelegenheit dazu, durch so einen Weinberg gehst und dir die Trauben anschaust, die an den Reben hängen, dann kannst du da sehen, wie boah, klasse so eine Frucht sein kann, wie begehrenswert, wie gern man da hineinbeißen würde, wie gern man das erleben würde, den Saft auf der Zunge spüren. Und ich glaube, genauso können wir uns vorstellen, wie großartig das ist, wenn diese Frucht in meinem Leben entsteht und wenn sie in deinem Leben entsteht. Vielleicht hast du einen sehr konkreten Menschen vor Augen oder eine konkrete Situation, wo du sagst, ja, am Leben dieses Menschen, da nehme ich eine tiefe Freude wahr, die einfach sichtbar ist im Leben dieses Menschen, die aus seinem Leben zu mir herüberschwappt. Vielleicht gibt es einen Menschen, wo du sagst, das ist jemand, der ist so offensichtlich treu, auf den kann ich mich so verlassen, egal was in meinem Leben los ist. Vielleicht sehnst du dich in deinem Leben nach der Frucht der Selbstbeherrschung. Dass du nicht ständig ärgerlich bist über dich selber oder beschämt. Über die Dinge, die du schon wieder getan hast, weil du dich nicht im Griff hattest und eigentlich so gerne diese Frucht sichtbar machen würdest, der Selbstbeherrschung. All das sind Dinge, sagt Jesus, die in deinem Leben reifen, wenn du eng mit mir verbunden bist. Du wirst erleben, dass Gott auf deine Gebete antwortet. Du wirst anderen Menschen grundsätzlich, aber auch gerade denen, die ebenfalls mit Jesus verbunden sind, mit einer tiefen Liebe begegnen. Und man wird aus deinem Leben pflücken können, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Und dann hast du vielleicht, wie ich, wenn ich diesen Text lese, mit diesem Text ein gewisses Problem, weil Jesus ja sagt, das entsteht in deinem Leben, wenn du mit mir verbunden bist und ohne mich kannst du nichts tun. Das klingt wie, wenn du nicht mit mir verbunden bist, dann wird davon nichts in deinem Leben sichtbar sein. Und dann sitzt du heute Morgen hier und ob du dich Christ nennst oder nicht, ich bin mir sicher, du wirst mir viele Menschen nennen können, von denen du sagst, die wollen mit Jesus nichts am Hut haben, die drücken das sehr klar aus. Aber das sind alles Dinge, die ich in ihrem Leben wahrnehme. Die mir vielleicht ein Vorbild sind. Ich habe eine Nachbarin, die mir ein großes Vorbild ist. Wir hatten einen Mann bei uns im Haus wohnen, der in seiner Art und seinem Aussehen einfach gezeichnet war von einem Leben, das nicht so verlaufen ist, wie man sich das vorstellt. Der über Jahrzehnte alkoholabhängig gewesen war. Und ja, wo du wirklich merkst, auch an seinem Äußeren, dass er sein Leben eben nicht im Griff hat. Und den ich im Umgang einfach als anstrengend empfunden habe. Das war nicht die Person, mit der ich jetzt gerne an einem freien Abend irgendwo auf dem Weinfest gesessen hätte. Aber wir hatten dieses Fest bei uns im Hof und dann ist da meine Nachbarin, die von sich sehr deutlich sagt, dass sie mit Glauben überhaupt nichts am Hut hat. Und sie unterhält sich mit ihm und sie hört ihm zu und stellt ihm Fragen und erzählt, sodass ich daneben sitze und mir denke, so würde ich gerne mit ihm umgehen. Und mich freuen, wenn mir das leicht fallen würde, wenn das einfach als Frucht in meinem Leben heranwachsen würde, so mit ihm umzugehen, wie sie das tut. Und ich vermute, so kennst du viele Leute, von denen du sagen würdest, da ist das, was ich Frucht nennen würde, da ist das, wovon Jesus spricht, aber mit Jesus will diese Person eigentlich nichts zu tun haben. Jesus sagt an anderer Stelle das, was er zentral von uns erwartet, was er in unserem Leben sehen möchte. Das sind zwei Dinge, zwei Gebote, die wir erfüllen sollen. Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Das ist das größte und wichtigste Gebot, sagt er. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Und dann sagt er, ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das spricht Jesus von diesen zwei Arten von Liebe, von diesen zwei Ebenen von Liebe, zu Gott und zu den Menschen. Und für Jesus gehören diese zwei Dinge untrennbar zusammen. Und manchmal spitzt Jesus Dinge extrem zu. Und deswegen reiben sich Leute an ihm. Das haben sie damals schon getan und das tun sie heute noch. Manchmal spitzt er Dinge extrem zu. Und vielleicht können wir noch einfacher nachvollziehen, dass diese zwei Gebote zusammenhängen, wenn wir sagen, Gottes Liebe ohne Nächstenliebe ist reine Heuchelei. wenn ich sage, Gott liebe ich so sehr, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller meiner Kraft. Aber mit den Menschen, die er geschaffen hat, will ich lieber nichts zu tun haben. Da suche ich mir aus, wer mir sympathisch ist. Und den Rest lasse ich hinten runterfallen. Ich glaube, dann können wir sehr einfach nachvollziehen, dass diese zwei Gebote zusammengehören. Und dass Gottesliebe ohne Nächstenliebe reine Heuchelei ist. Du kannst nicht meine Frau mies behandeln und gleichzeitig davon ausgehen, dass wir dicke Freunde werden, du und ich. Die zwei Dinge gehören einfach zusammen. Das ist relativ einfach zu verstehen. Vielleicht ist schwieriger zu verstehen, dass Nächstenliebe ohne Gottesliebe Gott auch nicht gefällt, weil er sagen würde, Nächstenliebe ohne Gottesliebe ist Rebellion, ist Auflehnung gegen den Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und der möchte, dass du gut mit den Menschen umgehst, die er auch geschaffen hat. Aber der manchmal Dinge zuspitzt und dir vielleicht sagen würde, sehr zugespitzt. Die Bibel ist vielschichtig und da gibt es unterschiedliche Perspektiven, aber mal sehr zugespitzt. Würde Gott vielleicht sagen, christliche Werte sind ohne Christus wertlos. Christliche Werte sind ohne Christus wertlos. Weil du zwar mit den Menschen gut umgehst, die er geschaffen hat, aber gleichzeitig ihm andauernd vor die Füße spuckst. Weil du in der Welt lebst, die er gemacht hat und doch nichts mit ihm zu tun haben möchtest. Und Jesus betrachtet sich als Zentrum des Universums. Und wir glauben, er tut das zu Recht. Und er sagt, diese zwei Gebote der Gottesliebe und der Nächstenliebe sind nicht zu trennen. Und auf der einen Ebene leuchtet uns das total ein und die andere ist vielleicht schwieriger. Aber Jesus sagt, wenn du nicht in Verbindung mit mir lebst, dann wird in deinem Leben nichts entstehen, was vor mir Wert hat, was vor mir bestehen kann. Und diese Perspektive, dass Jesus sich sieht als Zentrum des Universums, um den auch du dich drehen sollst, die kommt sehr deutlich zum Ausdruck in einem nächsten Vers, den ich unheimlich schwierig finde in diesem Kapitel. Da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und ich fühle mich in die Zeit zurückversetzt, als unsere Älteste noch im Kindergarten war. Und da hatten wir das Thema öfter, dass irgend so ein fieses Kindergartenkind gesagt hat, wenn du das machst, dann sind wir keine Freunde mehr. Und ich habe immer versucht, ihr zu vermitteln, wenn ein Kind sowas sagt, wenn ein Freund sowas sagt, dann ist er kein guter Freund. Wenn ein Freund sowas sagt, wenn du das machst, sind wir keine Freunde mehr, dann ist er kein guter Freund. Dann muss man überlegen, ob man auf diese Freundschaft verzichten möchte. Das mag im Kindergarten nochmal anders sein, als wenn man später ein bisschen größer geworden ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kein guter Freund. Und deswegen habe ich meine Schwierigkeiten mit dem, was Jesus hier so sagt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und ich frage mich, wie muss ich das verstehen? Wie muss ich das einsortieren? Und mir hat es irgendwann sehr geholfen zu sagen, Jesus sagt das genau so. Er verwendet vielleicht die gleichen Worte wie das Kindergartenkind. Aber er sagt es mit einer anderen Einstellung. Und er sagt es aus einer anderen Position heraus. Er sagt es mit einer anderen Einstellung und er sagt es aus einer anderen Position heraus. Mit einer anderen Einstellung. Ich habe es vorhin schon gesagt, ihr müsst euch vorstellen, Jesus sitzt zusammen mit seinen engsten Freunden. Morgen wird er sterben, ans Kreuz geschlagen werden für seine Freunde. Und der eine ist schon abgesprungen. Der hat dieses Abendessen schon verlassen, um ihn zu verraten. Und Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Und wenn er das sagt, dann droht er seinen Jüngern nicht, sondern er ringt um sie. Er sagt ihnen, ihr wollt doch in meiner Liebe bleiben, in meiner Nähe sein. Dann tut, was ich euch sage. Er droht ihnen nicht, sondern er ringt um sie. Er weiß, dass er das Zentrum des Universums ist. Dass die Welt nur so funktioniert. Und er droht ihn nicht, sondern er ringt um sie. Bleibt in meiner Nähe. Er sagt es mit einer anderen Einstellung. Und er sagt es tatsächlich aus einer ganz anderen Position heraus. Ich habe vorhin gesagt, manchmal spitzt Jesus Dinge sehr zu, manchmal spitzt die Bibel Dinge unheimlich zu, aber sie ist gleichzeitig ein unheimlich vielschichtiges Buch mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und so ist unsere Beziehung zu Gott, die wir leben können, unheimlich vielschichtig. Es ist eine sehr nahe Beziehung, eine ganz vertraute Beziehung, zu der Gott uns einlädt, in der wir mit ihm leben können. Und gleichzeitig ist es von unserer Seite aus keine Beziehung auf Augenhöhe. Mir hilft das Bild von einem liebevollen, guten, weisen König, der einen Ritter hat, dem er vertraut, mit dem er eine Art Freundschaft lebt. Und der König, der wird dann diesen Ritter ins Vertrauen ziehen. Und er wird mit ihm auf Augenhöhe reden und sagen, sag mir deinen Rat, sag mir deine Meinung, was sollen wir tun? Aber vom Ritter aus funktioniert das Ganze nicht auf Augenhöhe. Der König nennt den Ritter seinen Freund. Und trotzdem wird er als König auch Gehorsam einfordern. Und er erwartet Gehorsam. Und gleichzeitig behandelt er diesen seinen eng vertrauten Ritter nicht als einen einfachen Diener oder Sklaven. Eben weil er ihn ins Vertrauen zieht. Das ist genau das, was Jesus wenige Verse später sagt. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Obwohl er das an anderer Stelle tut. Jesus spitzt zu. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde, weil ich euch ins Vertrauen ziehe. Und trotzdem bleibt er der König. Jesus sagt diesen Vers mit den gleichen Worten wie das Kindergartenkind, aber er sagt es mit einer anderen Einstellung. Er ringt um dich und mich. Und er sagt es tatsächlich aus einer anderen Position heraus. Wir können Gott nicht auf Augenhöhe begegnen. Aber er uns. Und das tut er und zieht uns ins Vertrauen. Jesus ist kein manipulatives Kindergartenkind, sondern ein mächtiger und liebevoller König. Und dann stellt sich trotzdem eine zweite Frage. Die dem christlichen Glauben im Kern zu widersprechen scheint, weil ja die Frage ist, muss ich dann nicht doch einen Haufen Dinge tun, um mir meinen Platz im Himmel zu erarbeiten? Habe ich nicht diese Checkliste von Geboten, an die ich mich halten muss, damit ich irgendwie in der Nähe von Jesus leben kann? Jesus sagt, es gibt zwei Sorten von Reben. Das ist der Weinstock, der dicke Knorz, und von dem gehen die einzelnen Äste ab. Die Reben, an denen dann die Trauben hängen. Er sagt, es gibt zwei Sorten von Reben. Die einen bringen Frucht, da hängen dicke Trauben dran. Und die anderen nicht. Und der Unterschied ist, dass die einen wirklich mit ihm verbunden sind. Dass da der Saft aus dem Weinstock in die Reben fließt. Und dass bei den anderen diese Verbindung gekappt ist. Dass sie zwar aussehen, als wären sie da dran, aber eigentlich sind sie es nicht. Sie leben nicht aus seiner Kraft heraus. Das ist wie wenn du in den Wald fährst oder zum Supermarkt und im Advent einen Weihnachtsbaum kaufst, der unheimlich gut aussieht und den du schön schmücken kannst und der dir Freude macht für einige Wochen. Und dann stellst du fest, dass die Verbindung zu seiner Lebensquelle gekappt ist. Dass da eine gewisse Energie drin war, aber nicht ausreichend, um langfristig Frucht hervorzubringen. So ist das, so sagt es Timothy Keller, bei Menschen, die sich für den christlichen Glauben interessieren, die gerne irgendwie dabei sein wollen, aber dann kommt irgendwann die Frage nach den Regeln. Muss ich dann dieses aufgeben oder jenes? Wenn ich Christ bin, kann ich dann mit meinem Partner zusammenwohnen, obwohl wir nicht verheiratet sind? Wenn ich Christ bin, wie komme ich denn dann auf der Arbeit klar? Weil bisher haben wir da immer manche Umwege genommen im Umgang mit den Behörden. Wie kann ich denn da weitermachen? Wenn ich Christ bin, darf ich dann noch? Und Keller sagt, es sind schwierige Fragen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas verstecken wollen. Sagen, hey, komm zu Jesus, so wie du bist. Und wenn du dann dabei bist, dann drehen wir uns plötzlich um und sagen, jetzt haben wir dich und jetzt kommt die Liste. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du raus. Aber wenn man nach diesen einzelnen Dingen fragt, wenn ich Christ bin, darf ich dann noch? Dann macht man sich den christlichen Glauben gleichzeitig zu einfach und zu schwer. Wenn man nach diesen einzelnen Regeln fragt, als Christ, darf ich dann noch dieses oder jenes? Dann macht man sich den christlichen Glauben gleichzeitig zu schwer und zu einfach. Zu schwer, weil man den Eindruck gewinnt, jetzt muss ich erstmal mein Leben aufräumen, bevor ich wirklich Christ sein kann. Aber das ist ein so grundlegendes Missverständnis. Jesus sagt, die Frucht, die kommt ja, wenn du mit ihm verbunden bist. Die musst du nicht vorher mitbringen, um dich anschließen zu können an seinen Lebenssaft. Sondern die wächst dann erst. Deshalb machst du es dir zu schwierig, wenn du diese Frage stellst. Und gleichzeitig machst du es dir zu leicht. Weil du nach den einzelnen Dingen fragst, aber Jesus will nicht dein Geld. Jesus will nicht deine Sexualität. Jesus will nicht deine Aufrichtigkeit im Job. Sondern er will dein ganzes Leben. Und wenn du nur diese einzelnen Punkte abhakst und sagst, ja, okay, das und das, das kriege ich irgendwie hin. Darauf kann ich mich einlassen, wenn Jesus das von mir fordert. Dann machst du es dir gleichzeitig zu einfach. Weil Jesus alles von dir will. Weil er nicht einfach möchte, dass du eine Checkliste abarbeitest. Sondern weil er sagt, ich bin das Zentrum des Universums und ich will es für dich sein. Ich bin der König, der Gehorsam fordern darf und ich will es für dich sein. Jesus will nicht einzelne Dinge in deinem Leben verändern. Er will dein Leben sein. Er will, dass sein Leben in dir pulsiert. Und dass dadurch Frucht entsteht. Jesus möchte den Weihnachtsbaum deines Lebens nicht einfach schmücken. Er möchte ihn an eine andere Quelle anschließen. Und wenn er dann sagt, halte meine Gebote, dann geht es nicht um die ein oder andere äußere Veränderung, sondern darum, dass eine innere Veränderung äußerlich sichtbar wird. Jesus sagt, es gibt Reben, die sind eng mit mir verbunden. In denen pulsiert mein Leben und deshalb entsteht Frucht. Und es gibt andere Reben, die sehen aus, als wären sie dabei. Die sitzen vielleicht auch im Gottesdienst, schmettern mit Begeisterung seine Lieder. Aber es pulsiert nicht mein Leben in ihnen. Sondern sie versuchen irgendwie, Frucht hervorzukrampfen. Das habe ich heute am Anfang gesagt, dass viele von uns heute schon Gelegenheit hatten, zu üben, an zwei Orten gleichzeitig zu leben. Weil unser Leben immer wieder unheimlichen Druck auf uns ausübt und Dinge nicht funktionieren und Dinge uns überfordern. und dann tatsächlich sichtbar wird, ob wir in Verbindung mit Jesus leben oder nicht. Ob wir uns irgendwie zusammenreißen oder ob aus unserem Leben etwas herausfließt. Und das ist nichts, was man ein für alle Mal hat, sondern etwas, was wir ständig suchen müssen. Ständig neu die Verbindung zu ihm herstellen, uns wieder andocken bei ihm. Ein Theologe, Dallas Willard, der viel geschrieben hat über ein Leben mit Jesus, der hat auch geschrieben, das Erste und Grundlegendste, was wir tun können und müssen in unserem Alltag, ist, Gott vor Augen zu haben. Das ist das grundlegende Geheimnis der Sorge für unsere Seele. Unsere Aufgabe, die Gegenwart Gottes zu praktizieren, besteht darin, unsere Gedanken ständig auf ihn zu richten und umzuleiten. An zwei Orten gleichzeitig zu leben. Mittendrin in dem, was ich jetzt zu tun habe, und darin, meine Gedanken auf ihn umzuleiten. Und wenn ich das tue, wieder und wieder und wieder, dann werden bald unsere Gedanken zu Gott zurückkehren, so wie die Nadel eines Kompasses sich immer wieder nach Norden ausrichtet. Wir werden eingenordet. So hängt die Frage nach Frust oder Frucht an der Verbindung zu Jesus. Ob ich mir was rauskrampfen muss oder ob ich in seiner Nähe bin und deswegen anders reagieren kann. Ich übe das um die Mittagszeit herum. Ich bin vor Jahren auf ein Gebet gestoßen, das mich sehr begeistert hat und das ich immer wieder einübe um die Mittagszeit, dass ich sage, auf der Höhe des Tages komme ich vor dich, Gott. Ich gehöre nicht der Arbeit, die mir vielleicht zu viel ist, in der sich schwierige Fragen stellen. Ich gehöre nicht der Arbeit. Ich gehöre nicht den Menschen, die was von mir haben wollen. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre dir. Lass mich vor dir sein, mein Gott. Das ist ein Gebet, mit dem ich versuche, das einzuüben. An zwei Orten gleichzeitig zu leben. Mittendrin in dem, was zu tun ist. Und in Gottes Gegenwart. Und manchmal gelingt mir das, wie vor einiger Zeit, als ich mit meinen Kids zu Hause alleine war und es war furchtbar stressig und wir mussten los zu einem Termin und nichts hat funktioniert und ich merke, wie sich in mir alles zusammenkrampft und wir könnten das jetzt irgendwie hinbekommen, aber ich gehe mit meinen Kindern auf eine Art und Weise um, die jetzt vielleicht nicht laut ist, aber die verkrampft ist. Und ich sie irgendwie dahin bewegen will, dass sie schneller tun, was wir jetzt brauchen. Und da ist es mir gelungen, vielleicht durch Einüben, dass ich sagen konnte, Leute, ich brauche mal 5 Minuten. Und ich bin ins Schlafzimmer gegangen, habe mich neben dem Bett auf den Boden gekniet und vor Jesus innegehalten. Und versucht, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Da hatte ich die Gelegenheit, 5 Minuten mich wenigstens rauszunehmen. Das haben wir nicht immer. Aber ich glaube, je öfter wir das tun, desto einfacher gelingt es uns, mitten im Stress an zwei Orten gleichzeitig zu sein und nicht irgendwas aus uns herauszukrampfen, sondern zu sehen, dass durch die Verbindung zu Jesus Frucht entsteht statt Frust. Und das können wir üben auf vielen unterschiedlichen Wegen. Dieses Innehalten. In den kleinen Dingen einfach den ganzen Tag über versuchen, an zwei Orten gleichzeitig zu leben. Und auf der anderen Seite, indem wir uns beschäftigen mit dem, was so furchtbar unangenehm geistliche Disziplinen heißt. Die klassischen Dinge, stille Zeit, Bibel lesen und beten, Gott zuhören, mit ihm im Gespräch sein. Oder fasten, daran leiden, dass ich entweder Hunger habe oder jetzt nicht schnell in den Süßigkeitenschrank greifen kann und mir ein gutes Gefühl geben, obwohl manches gerade schwierig ist. Oder einfach stille zu sein vor Gott. Geistliche Disziplin, das klingt unangenehm. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, kann das total unangenehm sein, weil das zu einem Raster wird, in das du gepresst wirst, weil das zur nächsten Checkliste wirst, die du abhaken musst. Ich weiß noch, wie ich als Teenager bei uns im Haus in den Keller gehen musste und die Kellertreppe runterging und sie war so ein bisschen rutschig und ich merke, wie ich ausrutsche und mich rückwärts der Treppe annähere und vor meinem geistigen Auge zog nicht mein bisheriges Leben vorbei, sondern der Gedanke, ich habe heute noch nicht in der Bibel gelesen. Ich wusste, das wird doch eigentlich von mir erwartet. Und ist da dieser Stress, ist dieser Krampf. Und ich fand das so stark, ein Pastor, von dem ich für die Predigt viel übernommen habe, der sagte, ihr seht auf dem Foto jetzt ganz schlecht, aber ihr kommt, die meisten von hier, ihr kennt das aus dem Weinberg, da sind diese Drahtfäden an den Weinreben, da sind diese Rankhilfen, an die die Reben sich hängen können, damit sie unter der Last der großen Frucht nicht abbrechen. Kennt ihr, oder? Die Drähte, die Reben hängen rüber, damit sie unter der Last der Frucht nicht abbrechen. Und er sagt, diese geistlichen Disziplinen sind wie Rankhilfen. Sie wollen nicht machen, dass du ein möglichst aufrecht stehender Christ bist, sondern sie wollen dir helfen, in Verbindung mit dem Weinstock zu bleiben. Nicht abzuknicken, sondern in Verbindung zu bleiben. Dafür ist das Bibellesen da, das Beten da, das mal ganz bewusst auf etwas verzichten da und zu spüren, oh, es wäre so schön, ich könnte jetzt den einfachen Weg gehen und mir den Magen vollschlagen. Aber ich will mir vor Augen halten, dass ich vor allem Jesus brauche. Er sagt, diese geistlichen Disziplinen sind nicht dafür da, dass du ein möglichst aufrechter Christ bist, sondern sie sind eine Rankhilfe, um dir zu helfen, in Verbindung mit Jesus zu leben. Und du wirst ganz ähnliche Dinge wie diese Rankhilfen an vielen Orten finden. In meiner Lauf-App, ich gehe gerne laufen, kriege ich immer wieder das Angebot, dass ich gleichzeitig ein Abo abschließen kann für eine Meditations-App. Einfach mal innehalten, durchatmen, Atemübungen machen. Und Fasten ist in unserer Gesellschaft ja mal so gar nichts, was nur Christen täten. Sondern du kannst in jeder Buchhandlung 25 Ratgeber dazu finden, wie das am besten funktioniert. Von daher gibt es diese Disziplinen mit ganz verschiedenen Hintergründen. Sie sind eben nur eine Rankhilfe. Aber die Frage ist, an welchen Lebenssaft du angeschlossen bist. Nach wem du dich damit ausstreckst. Und von diesem Lebenssaft spricht Jesus auch in diesem Text. Da sagt er, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wisst ihr, Jesus selber hat diese Rankhilfen benutzt. Wir lesen immer wieder davon, dass Jesus selber sich zurückgezogen hat, stille Zeit gemacht hat, die Stille gesucht hat, mit seinem Vater ins Gespräch gekommen ist. Er selber hat diese Rankhilfen benutzt. Aber Jesus will nicht nur dein Vorbild sein, dafür, wie ein Leben gelingen kann, sondern er möchte dein Lebenssaft sein. Er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, ich bin ein Vorbild. Aber er sagt ihnen am Abend, bevor man ihn ans Kreuz schlagen wird, zwei Abende vorher, ich liebe euch mit einer Liebe, die größer ist als alles andere, weil ich tatsächlich mein Leben für euch hergeben werde. Da hat Jesus was getan, nicht nur zum Vorbild für dich, sondern für dich ganz persönlich. Die Verbindung zu Gott, dem Vater, möglich gemacht. Er ist nicht nur dein Vorbild, sondern er hat es für dich getan. Und wenn das dein Herz packt, dann können all diese Disziplinen eine Rankhilfe sein. Dann können sie eine Hilfe sein, Jesus in den Blick zu nehmen, der der mächtige König ist, der dir auf Augenhöhe begegnen möchte. Wenn du gestresst bist vom Tag und eigentlich Ruhe brauchst, aber dich um deine Kinder kümmern musst. Wenn ich gern mein Herz ausschütten würde über das, was mich freut oder bedrückt, aber merke, dass der andere dringend reden muss. Wenn du dich gefreut hast auf einen freien Nachmittag oder damit mit deinem Heimwerkerprojekt zu Hause vorwärts zu kommen, aber du merkst, dass jemand anders heute deinen Einsatz brauchen könnte, dann kannst du dich zusammenreißen, alle Kraft zusammennehmen, ein Lächeln aufsetzen und deine christliche Pflicht erfüllen. Oder du kannst üben, an zwei Orten gleichzeitig zu leben. Ganz bewusst die Verbindung zu suchen, dich anzudocken an den wahren Weinstock, der für dich nicht nur seinen Nachmittag aufgegeben hat oder seine Sorgen bis zum nächsten Gespräch aufgeschoben, sondern für dich und mich sein Leben gelassen hat. Und wenn du diese Verbindung immer wieder suchst, dann überwältigt sie dein Herz. Und dann entsteht Frucht in deinem Leben statt Frust. Denn den Unterschied zwischen Frust und Frucht macht die Verbindung zu ihm. Deswegen feiern wir Abendmahl. Auch das ist eine Übung, ein Innehalten, um uns neu anzudocken an seine Lebenskraft, seinen Lebenssaft, dass wir uns wieder vor Augen führen. Das ist für mich passiert. Für mich sein Körper durchbohrt, für mich sein Blut geflossen, damit ich lernen kann, an zwei Orten gleichzeitig zu leben, mittendrin in dem, was anzupacken ist und im Bewusstsein, was er für mich investiert hat und dass er jetzt da ist. Das hilft mir aufatmen. Ich lade euch ein zu beten. Jesus, du forderst uns heraus. Manche deiner Sätze sind so steil, die lesen wir und denken uns, das kannst du so nicht gemeint haben. Aber viele von uns haben erlebt, dass du gut bist und vertrauenswürdig. Und wir erkennen an, dass du der mächtige König bist, der ein Recht hat auf unseren Gehorsam. Und wir danken dir, dass du herabgekommen bist auf Augenhöhe mit uns. Und wir möchten gerne, dass dein Lebenssaft in uns pulsiert. Dass uns vor Augen steht, was du uns schenkst. Und dass du dadurch unser Leben veränderst. Dich laden wir ein. Dir wollen wir leben. Amen.